Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Herzlich willkommen. Einen guten Start in ein tolles, neues, ereignisreiches Kino- und Filmjahr 2023. Wir beginnen dieses Jahr mit einer Sendung, die von Unabhängigkeit im Filmgeschäft handelt. Was macht sie aus und welche Bilder kann sie erzeugen? Da wird das amerikanische Independent-Kino zentral sein, aber wir beginnen mit der Tradition des unabhängigen Filmemachens in der Schweiz.
Englisch kannst du ja, oder?
Oder hat sie dich gefragt, auf Englisch ist Switzerland, so ist es langweilig.
Als die Filmbewegung der Nouvelle Vague in den 1950er Jahren und später auch in den 1960er Jahren ihren Siegeszug durch die Kinos der Welt antrat, da machte mit Filmen von Jean-Luc Godard, François Truffaut oder Agnès Varda auch der Begriff des Cinéma Copain die Runde. Also Filme gemacht mit Freunden, schnell, günstig, effizient und ganz wichtig, unabhängig. Ein Rezept, das schnell dann auch in anderen Ländern übernommen worden ist, auch in der Schweiz. Dort war der Regisseur Clemens Klopfenstein einer der Pioniere dieses Kamikaze-Kinos. Nächste Woche im Werkstattkino in München findet eine ganze Filmreihe mit Clemens Klopfensteins Filmen statt, kuratiert von ihm selber. Er zeigt seine Werke, aber auch Filme seines Lebens. Eine gute Gelegenheit, diesen Regisseur von Klassikern wie Geschichte der Nacht oder Eine Nacht lang Feuerland wieder oder neu zu entdecken.
Hier geht einfach alles durch die Büste, oder? Zuerst das mit dem lieben Gott, dann ist die bürgerliche Karriere verbrösmelt, dann die Vorstellung von Revolution und Sozialismus, was Loch zur Rappe ist. Schon,
jetzt wieder was, wenn?
Vor der Sendung habe ich Clemens Klopfenstein in der Schweiz erreicht und konnte ihn fragen, wie wichtig für ihn und seine Generation von Regiekolleginnen und Kollegen der Begriff der Unabhängigkeit war.
Ja, das war ganz toll. Also ich bin zuerst ganz brav ausgebildet worden zum großen klassischen Kino mit Stativ und allem. Und zwar in Zürich und in München auch an der HFF. Und das war dann eigentlich so ein bisschen Klotz am Bein bei mir. Und aber damals war die Technik einfach noch nicht so weit, sodass ich dann ein bisschen ausschlüpfte auf diesen gewaltigen Kisten, die mir nicht entsprachen. Und dann kriegte ich zum Glück ein Malereistipendium nach Rom. Und dort habe ich dann mit meiner Fotokamera die Nacht versucht abzubilden. Und weil damals gab es eben noch keine hochempfindlichen Filme. Das heißt, man musste alles mit künstlichem Licht und so machen. Und ich war dann der Erste, der mit diesen neuen Filmen doch eine neue Sache erfand. Und das hat mich dann gerettet. Dann konnte ich dann einfach ohne künstliches Licht, ohne Kabel, ohne Generatoren, ohne was, einfach durch die Städte ziehen und dann einfach eben auch improvisiert mit wenig Leuten, mit Freunden, einfach mal losspielen. Und natürlich auch mit Handkamera, was ja auch nicht erlaubt war, Anno Domini. Da hatte ich wirklich eine große Zeit mit meiner Art, da was Neues zu machen. Da war es mir dann sehr wohl. Aber es brauchte Zeit, bis die Technik kam, bis diese hochempfindlichen Filme kamen und eben zum Beispiel dieses berühmte Barry Lyndon-Objektiv. Also dieses Objektiv habe ich gekriegt für 2-3 Filme und das war dann schon unglaublich gut. Und da fühlte ich mich dann sehr wohl, eben improvisierend des Nachts, ohne Licht, auch ohne Bewilligungen, ohne was, einfach los, rein mit den Leuten. Und das war meine große Zeit.
Haben Sie sich eigentlich damals in der Tradition auch so ein bisschen der Nouvelle Vague gesehen? Sie haben ja auch Filme von Jean-Luc Godard und Agnès Varda für ihre Blanche ausgewählt. Waren das so Brüder und Schwestern im Geiste?
Ja, das auf jeden Fall. Da waren wir noch ganz kleine Schwesterlein oder was auch immer, Brüderlein. Nein, das war die große Zeit des Kinos für mich überhaupt. Ich war damals irgendwie 18, 19, als diese Wahnsinn Filme aus Frankreich kamen und dann die Italiener, den Neorealismus und so. Ich bin völlig von diesen beeinflusst und immer noch, also es ist die große Zeit und so. Und natürlich gibt es da viele schöne Filme, die dann aber auch teilweise auch 4 Stunden gehen. Also auf jeden Fall bin ich natürlich von Nouvelle Vague sehr begeistert und ich freue mich jetzt zum Beispiel Godards Film, den man selten sieht, Alphaville, mit meinem Nachtfilm zusammenkommt. Das finde ich sehr schön. Und in Alphaville hat Godard sogar ein bisschen mit Negativ gespielt. Und mein neuester Film ist vollständig nur schwarz-weiß negativ. Also in dem Sinne freue ich mich, dass diese beiden Filme jetzt zusammen im Werkstattkino laufen.
Ja, Sie zeigen ja auch als Preview Ihre neueste Arbeit, Das Ächzen der Asche, die Glocke der Santa Chiara, ein Werk, wie es heißt, inspiriert von TikTok. Wie muss ich das verstehen?
Ja, das war so, ich kriegte ein Hof, Bayerisches Filmfestival, kam ich mit einem Jungen in Kontakt, einem Flüchtling aus Jemen, der aber in Hof studierte, und der wurde zum Filmen, und dann habe ich gesagt, du komm zu mir, und wir machen noch. Er hatte Zeit und ich war begeistert, und er kam dann und hat mich eigentlich auf diese neuen Social Medias gebracht. Und vor allem haben wir dann meine Filme gefragt, wie wir das nennen. Also wir haben unsere alten Filme angeschaut, meine alten Filme angeschaut, und er hat daraus einfach schöne Stücke rausgenommen. Und nicht ein Teaser, sondern einfach einzelne Stücke, die jetzt laufen auf TikTok. Und das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Und dann haben wir im Verlauf dieses Fracking eben auch neue Sachen, die Sachen, die ich mal gedreht habe und vergessen habe sozusagen. Und aus diesen Stücken ist dann mit diesem Jungen ein neuer Film entstanden, den ich jetzt zum ersten Mal zeige und mal schauen. Das ist eine Art Sneak Preview. Und ich muss den Film erst im August fertig haben, sodass ich auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen rumzeigen kann, wie ich mir das vorstelle, und schaue dann, wie das Publikum reagiert.
Ist denn diese Schnittstelle zwischen Experiment, aber auch zwischen der Clip-Ästhetik der sozialen Medien für Sie auch eine Art Zukunft des Kinos zu sehen? Ist das der Weg, in das sich diese Tradition des Erzählens jetzt weiterentwickelt?
Ja, ich glaube, also ich bin sehr begeistert, muss ich sagen. Ich bin sogar fast abhängig jetzt momentan von diesen Social Medias, vor allem von TikTok. Weil da läuft einfach was und es ist bildfüllend und eben mal anders, das Hochformat anstatt Querformat, also Sachen machen mich einfach frisch und frei wieder. Und also ich genieße es, auch meine Filme im Hochformat jetzt zu sehen. Also weil ich meine, ich mache jetzt seit 50 Jahren Filme und immer war es Querformat, jetzt ist das irgendwie was Tolles. Einfach mal wieder neu was reinbringen und eben auch diese Schnelligkeit, dieses Vermischen miteinander. Ich freue mich, dass ich da dabei sein kann.
Sie zeigen ja auch Filme von jungen, ja, oder zumindest aktuellen Schweizer Filmemachenden. Sind das Regisseurinnen und Regisseure, von denen Sie sagen würden, das sind so auch ja Nachfolger im Geiste meiner Arbeit?
Ja, also wenn ich das so frech sagen kann, wenn Sie das so sagen. Doch, ich mag Cyril sehr gut und auch Tizian und natürlich Carmen, die hat mir sogar sehr geholfen, auch bei mir und dann ich bei ihrem Film. Also das ist ganz schön, dass da eine junge Generation ein bisschen mit mir losgeht und ich kann da mitsehen, mitschauen, mithelfen. Also das finde ich jetzt ganz schön. Und es hat so eine Leichtigkeit, diese jungen Schweizer, also auf jeden Fall diese drei. Und das ist dann eine gute Mischung für die Schweizer Abteilung.
Am 12. Januar ist es dann soweit, da überlässt das Münchner Werkstattkino für eine Woche lang die Leinwand dem Schweizer Regisseur und Universalkünstler Clemens Klopfenstein. Er zeigt seine eigenen Filme, seine Lieblingsfilme, aber auch Filme von Regisseuren, die er als seine Nachfolger bezeichnet. Unter anderem auch einen Film von Regisseur Cyril Schäublin.
Je produis la Unruhe, c'est le cœur de la montre.
Anarchistische Uhrenmacher in der Schweiz heißt ein Sachbuch, das die Anfänge der anarchistischen Bewegung im 19. Jahrhundert im Milieu Schweizer Uhrenmacher untersucht. Ausgehend von diesem Sachbuch hat der Filmregisseur Cyril Schäublin seinen Spielfilm Unruh gedreht, der derzeit wirklich von der gesamten deutschsprachigen Kritik gefeiert wird. Hier noch ein Höreindruck aus Unruh.
Dear friend, I have arrived in the Swiss Jura Mountains. The valley is with no doubt the capital point of the international anarchist rotation circle.
Die Unruh, das ist das zentrale mechanische Element jeder Uhr. Im ausgehenden 19. Jahrhundert sind es vor allem Frauen im Uhrenmacherdorf Saint-Imer im Jurasgebirge in der Schweiz, die daran arbeiten und über die Herstellung der Unruh wachen. In Cyril Schäublins Film nähert sich eine dieser Uhrenmacherinnen einem russischen Kartografen, der sich sehr begeistert zeigt für den kommunistischen Anarchismus. Plötzlich werden Arbeits- und Lebensverhältnisse deutlich, die Suche nach Freiheit wird wichtig und Gerechtigkeit in Kunst und im Handwerk. Ich konnte vor der Sendung mit Regisseur Cyril Schäublin sprechen. Wir hatten einige technische Schwierigkeiten, weshalb die Audioqualität nicht ganz so gut geworden ist. Ich habe ihn nur noch per Handy erreichen können in der Schweiz. Ich wollte aber zunächst von ihm wissen, wieso sich eine Schweizer Uhrenmacherin im 19. Jahrhundert für den kommunistischen Anarchismus überhaupt interessiert.
Ich glaube, zu Ihrer Frage, also in dieser Zeit vor allem eben, was im Film auch angesprochen wird, dass zum Beispiel Uhrmacherinnen Also Fabrikarbeiterinnen, die nicht verheiratet waren, hatten zum Beispiel kein Anrecht auf eine Krankenabsicherung, auf eine Krankenkasse, also weder von der Fabrik noch vom Staat. Und die ersten Krankenkassen für Arbeiterinnen in diesem Tal waren die anarchistischen Kooperativen. Und das waren eben ziemlich viele Leute. Also das heißt, diese Frauen haben zwar partizipiert in der Arbeit und unheimlich viel hergestellt, eben vor allem die Unruheregulation, aber sie konnten politisch sich nicht beteiligen und sie hatten eben keine Absicherung zum Beispiel. Und dann, finde ich, stellt sich ja dabei schon die Frage, also was war das für eine Zugehörigkeit? Also die Männer, die dann irgendwie am Wochenende die Nationalhymne singen gehen in den neu gegründeten Schießvereinen oder diese Frauen, die arbeiten und sich andere Fragen stellen. Und ich glaube, dass, auch wenn uns das jetzt so zementiert erscheint, diese Idee der Nation war damals sicher noch viel brüchiger. Oder glaube ich eben, ist sie eigentlich immer noch. Und ja, genau, ich glaube, das, was ich ein ganz klarer Interessenspunkt jetzt für diese Menschen, die Frage nach Absicherung, nach gegenseitiger Hilfe. Und diese gegenseitige Hilfe hat man dann eben in anderen Wegen organisiert als vom Staat gegeben.
Jetzt ist in dieser Welt dieser Uhrenmacher die Präzision so entscheidend. Das Spannende, wenn sie uns durch dieses Dorf da führen, ist ja, dass jede Uhr irgendwie anders läuft. Also die Kirchturmuhr läuft anders, die Uhr in der Uhrenfabrik läuft anders. Jeder hat irgendwie seine Zeit, oder?
Genau, also die Zeit zu synchronisieren war ein ziemliches technologisches Ding, bis das endlich mal funktioniert hat. Und bis dahin gab es eben zum Beispiel die Fabrikzeit und die ging 8 Minuten vor der Ortszeit in dieser Ortschaft. Und der Fabrikdirektor damals hat wirklich darauf bestanden, als das dann wirklich synchronisiert war, wollte er das trotzdem weiterziehen. Und ich glaube, dass erzählt vielleicht auch so ein bisschen, dass eben die Zeitmessung oder die Uhrzeit etwas Konstruiertes und Imaginäres ist, auch wenn wir uns heute vielleicht das fast schon so internalisiert haben. Als ich zum Beispiel mit meiner Familie darüber geredet habe, also für die Recherchen des Films, habe ich manchmal die Frage gestellt, was ist das eigentlich Zeit für euch? Und mein Großonkel zum Beispiel meinte zu mir, also der kann ja nichts drüber sagen, man wisse immer noch nicht genau, was Zeit eigentlich ist. Er kann einfach über Zeitmessung sprechen, also sein Beruf. Und Zeitmessung wäre nichts anderes als eine Ereignisreihe. Im Falle einer Uhr, einer mechanischen Uhr, das Tick und das Tack, dass man dann so und so viele Tick und Tacks aneinander reihen kann und das in Relation zu einem anderen Ereignis setzen kann, zum Beispiel, also ich brauche von A nach B zu gehen, so viele Tick und Tacks. Und dann kann man zu zählen beginnen. Und das ist ja eigentlich ganz nahe auch am Geschichte erzählen, also diese Ereignisse aneinander setzen oder eben an der Geschichtsschreibung. Und ich finde, dort gibt es, finde ich, irgendwie eine spannende Zusammenhänge von diesem Grundzutat des frühen industriellen Kapitalismus, eben der Zeitmessung, um Produktionsabläufe zu optimieren und so weiter. Aber eben auch die Wahl der Geschichtsschreibung, also was ja im Film auch eine Rolle spielt und dass das eigentlich alles immer konstruiert und imaginär ist, also wie man die Vergangenheit zusammensetzt und sagt, das ist jetzt wichtig, man feiert die Gründung der Nation Schweiz oder eben wie die anarchistische Bewegung vorschlägt in diesem Ort, man feiert die Pariser Kommune, die vor einigen Jahren damals stattgefunden hat. Und ich glaube, in diesem ganzen Spiel von Imaginären wird einem vielleicht, könnte einem bewusst werden, dass wir immer noch in einer imaginären Welt leben, die anders aussehen könnte.
Es überträgt sich ja auch auf die Art und Weise, wie Sie das Ganze erzählen. Nicht vielleicht mit einer Zentralperspektive. Sie setzen, glaube ich, eher auf dezentrales Bildergestalten. Also Sie spielen auch schon sehr damit, wie visuell sich das Konzept der Welt von damals sich widerspiegeln kann. Was war denn die Idee hinter der visuellen Gestaltung des Films?
Ja, wie Sie gerade schön gesagt haben, ich glaube, die Frage nach dem Zentrum hat sich uns sichergestellt. Also was kann man eigentlich zeigen? Weil Film bedient sich ja schlussendlich auch der Zeitmessung und ist eine, mit der man arbeitet. Und es gibt ein ganz klares Feld, ein Rechteck meistens, in welchem dann etwas erscheint. Und die Frage ist ja schon, was kann da überhaupt erscheinen und wer entscheidet, was da erscheinen kann und was erzählt wird und reproduziert wird. Und ich glaube, also diese Fragestellung selbst, wie kann man überhaupt seinen Blick organisieren auf die Gegenwart oder auf die Vergangenheit, dass man eben diese Fragestellung versucht, vielleicht in die Bilder selbst zu überführen und sich irgendwie, wenn möglich, an die Ränder hinschleicht und nicht zu den Zentren. Oder weil, also Zentren sind ja immer eben auch eine Konstruktion, dass das jetzt wichtig ist oder das ist wichtig. Weil eigentlich ist ja alles wichtig. Also jede Bewegung ist wichtig, jede Begegnung zwischen Menschen ist wichtig, jede Hand, jedes Gesicht, jede Mauer, jeder Fuß, jeder Schuh ist irgendwie wichtig. Und genau, dass man da irgendwie versucht, eine Öffnung zu erzählen, wo man überhaupt hinblicken könnte.
Unruh von Cyril Schäublin ist derzeit in den deutschen Kinos. Es ist traditionell das erste relevante Filmfestival des Jahres und das nicht nur, weil es schon am 1. Januar beginnt. Das Unknown Pleasures Festival zeigt dieses Jahr bereits in der 13. Ausgabe das Relevanteste aus der Welt des amerikanischen Independent-Kinos. Und ich freue mich sehr, dass der Leiter des Festivals, Hannes Brühwieler, zu mir ins Studio gekommen ist. Herzlich willkommen, hallo.
Ja, hallo.
Beim Blick auf die aktuelle Auswahl der 13. Ausgabe fiel mir auf, dass das Thema des Erwachsenwerdens, dieses klassischen Coming of Age, viele Filme bestimmt. Was interessiert denn die Regisseurinnen und Regisseure an diesem Jahr letztendlich irgendwie immer aktuellen Thema Erwachsenwerden diesmal?
Ich glaube, ein Thema, was die Filmmacher interessiert, ist die eigene Identität, also das Finden der eigenen Identität und auch wie kann man dieser Identität Ausdruck geben, sei das durch Kleider, durch Musik oder durch Tanz, wie in dem diesjährigen Eröffnungsfilm Alma's Rainbow, wo diese Fragen sozusagen immer auf diese Themen runtergebrochen werden. Und das hat mich überrascht, in wie vielen Filmen diese Fragen sich wiederfanden.
Das Interessante ist ja, dass wenn wir Coming of Age sagen, spielen viele Filme meistens in Amerika, auch in einer Highschool. Das ist so ein Territorium, das das Kino immer gerne wieder beflügt in Amerika. Aber was unterscheidet denn jetzt einen Independent-Film über das Erwachsenwerden dieses Jahr, den Sie zeigen, von einem Hollywood-Studio-Highschool-Film?
Also vielleicht ist es am einfachsten, wenn ich das anhand von einem Film illustriere. Wir zeigen Teenage Emotions. Der wurde an der Highschool gedreht und der Regisseur war der Lehrer dieser Schülerinnen und Schüler. Und der Film wurde sprichwörtlich in den Pausen des Unterrichts gedreht und in der Freizeit mit den iPhones der Kinder. Und das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz, viel, viel direkter und auch, würde ich sagen, viel kollaborativer mit den Schülerinnen und Schülern, als es in vielen anderen Filmen gewöhnt ist. Und diese Rauheit und Direktheit in diesem Film, finde ich, ist ein großes Experiment und den Mut, das so durchzuziehen, das, finde ich, ist eine große Stärke, gerade bei Film, wo jetzt nicht so ein großes Budget dahinter steht, die kommerziellen Kompromisse nicht so wichtig sind, und das machen die wahnsinnig gut.
Das Interessante an so einem Ansatz ist ja auch, dass man nicht über ein Milieu erzählt oder über eine Gesellschaftsschicht, sondern man lässt sie sich selbst erzählen. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Also er hat das wirklich mit seinen Schülerinnen und Schülern selber entwickelt und zum Teil auch zugehört, was sie sagen, sich zum Teil Notizen gemacht, oder in einem Interview meinte er, dann hat er eine Szene gesehen und meinte, oh, film das mal schnell. Also auch so ganz spontan geschaut, was passiert gerade, und dass das natürlich dann in dem Gespräch nachher versucht, in eine Struktur zu finden und gewisse Erzählbögen schon auch zu erschaffen, damit es das doch auch einen Film dann am Ende ergibt.
Diese Indie-Filme sind ja auch immer ein Fenster auf ein anderes Amerika. Hollywood ist nicht Amerika, das muss man immer wieder sagen. Independent-Filme zeigen uns dieses Land, wie es ist. Und wir wissen es nicht nur aus unseren Nachrichten. Es ist ein zutiefst gesellschaftlich gespaltenes Land. Viele Menschen leben auch in unterschiedlichen Realitäten. Schwarze Menschen erleben in Amerika Dinge anders als weiße Menschen. Und ich hatte den Eindruck, dass ein Film, den sie zeigen, Test Pattern von Shatara Michelle Ford, das auch sehr intelligent in Bilder fassen kann.
Das war für mich eine absolut große Entdeckung. Das ist auch ein Debütfilm. Und ich finde, die Fragen, wie dieser Film das darstellt, ist extrem clever. Und ich finde auch spannend, weil man erst, es beginnt als eine Liebesgeschichte, dann kommt zu dieser Vergewaltigung. Und so sukzessive, wie sich die Fragen des Rassismus, und es ist auch wichtig zu sagen, der Film spielt in Texas. Und natürlich, der Freund ist weiß, sie ist schwarz. Und die beiden gehen komplett unterschiedlich mit dieser Situation um. Und irgendwann stellt man sich als Zuschauer die Frage, na, inwieweit spielt halt der Alltagsrassismus auch der Behandlung dieser beiden Personen eine Rolle? Und ich finde, das ist extrem clever erzählt.
Man kann da auch, weil es immer so plump in Leitartikeln heißt, man erlebt Realitäten anders. Ich finde, dass dieser Film durch auch seinen Zugang das zeigt, dass es gar nicht so aktivistisch daherkommt. Es ist einfach, er hat diese Situation und die Folgen dieser Situation für sich einfach anders geordnet als für sie, obwohl sie quasi so nah aneinander sind. Also in so einer sehr persönlichen Sichtweise spiegelt sich dieses ja, zerrüttete Verhältnis der amerikanischen Gesellschaft.
Ja, und eben auch, also auch so wie ich den Film gesehen habe, ich habe mich zum Teil auch gefragt, warum reagiert sie nicht anders, bis mir auch eben als Zuschauer das so ein bisschen klar geworden ist, ja, diese Zerrüttetheit und unterschiedliche Wahrnehmung, wie sich die bis aufs letzte Detail des Verhaltens aller Personen auswirkt.
Jetzt sind das Debütantinnen und Debütanten, junge Menschen. Es gibt aber einen, der im Herzen wahrscheinlich noch super jung ist, aber auf dem Papier schon sehr alt, Frederick Wiseman. Das ist ja die Legende des ja, Dokumentarfilmgenres. Ich will gar nicht so sagen des amerikanischen Dokumentarfilms, weil er so ein eigenes Genre geprägt hat. Und dieser Mann, der die Realität immer durch seine Kamera betrachtet hat und die Institutionen, hat jetzt mit über 90 Jahren einen Spielfilm gedreht, Un Couple. Und trotzdem ist er im Herzen dabei geblieben, ein Independent-Regisseur, oder ist das schon ein Alterswerk in irgendeiner Form?
Es ist bestimmt eine Art Alterswerk, aber er produziert seine Filme selber, dieses Mal mit einem französischen Co-Produzenten, aber er bestimmt ganz klar, was er machen möchte und wie er es erzählen möchte. Und ich finde an diesem Film spannend, dass es ist ein Spielfilm, aber wie gut er sich zu seinen anderen Filmen verhält. Also Wiseman war ja immer dran, hat ja immer gesagt, seine Dokumentarfilme sind auch Fiction-Filme auf eine gewisse Art und Weise. Die sind gestaltet und geschnitten. Und hier hat er das natürlich dann tatsächlich diesen Ansatz in ein fiktionales Umfeld umgesetzt. Und was ich auch toll finde, die Brücke, der Film ist ja eigentlich ein einziger Monolog. Und Monologe sind auch in seinen Dokumentarfilmen extrem wichtig. Also drum finde ich diesen Film ist auch gar nicht so ein großer Bruch in seinem Werk, weil ja die Form des Monologs ist so entscheidend, wie er uns teilhaben lässt an den Welten, die er uns zeigt.
Hannes Brühwieler ist weiterhin mein Gast, Leiter des Filmfestivals Unknown Pleasures, einer ja, Leistungsschau des aktuellen amerikanischen Independent-Films. Aber eben nicht nur des aktuellen, sondern seit ein paar Jahren zeigt das Festival auch immer wieder, dass diese Filmbewegung eine Geschichte hat und schaut deshalb auf wichtige Gestalten dieser Geschichte. Und dieses Jahr wird das Werk von Michael Römer gezeigt, der selbst Kennern nicht ganz bekannt ist, bevor wir vielleicht auf seine sehr eindrücklichen Filme eingehen. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich dieses Jahr Michael Römer für diese kleine Retrospektive ausgesucht haben?
Ich habe seinen Namen immer wieder mal gelesen und es gibt einen Film, der bekannt ist, vielleicht falsch, aber der schon zum eine Art Klassiker des Independent-Films ist, und zwar ist das Nothing But the Man aus dem Jahr 1964. Und der Film hat auch diverse Re-Releases, also wurde immer wieder mal im Kino gezeigt. Und hat schon so eine kleine, also gehört zum Kanon des Independent-Films. Und dann habe ich mich gefragt, was hat der noch gemacht? Und relativ wenig Filme gemacht. Und dann wurde auch dieses Jahr in den USA Filme wieder neu von ihm rausgebracht, restauriert, wieder zugänglich gemacht aus Archiven. Und dann dachte ich, das ist ein Zufall, den muss ich jetzt unbedingt nutzen, um diese Filme auch in Berlin zu zeigen.
Berlin ist ja auch ein wichtiger Punkt seiner Biografie, denn er wurde hier geboren in Berlin 1928. Seine Biografie ist sowieso ganz stark auch mit der Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert verbunden, musste mit dem Novemberpogrom durch einen dieser berühmten Kindertransporte aus Deutschland gebracht werden und hat dann in den USA eine zweite Heimat gefunden. Erst als Akademiker, später als Filmemacher. Ich glaube, darüber könnte man noch mal reden, weil er sehr stark in Yale mit theoretischen Schriften zum narrativen Erzählen bekannt geworden ist. Aber dann mit der Kamera. Ja, was ist das für ein Kino von Michael Römer? Ich habe mal das Gefühl, dass das ein unglaublich präziser Rechercheur ist.
Das auf jeden Fall. Ich glaube, man muss beim Dokumentarfilm anfangen bei ihm. Er hat seine ersten Filme, waren so, also nicht Schulfernsehen, aber so Bildungsfilme für die Ford Foundation. Und da hat er, ich glaube, über 100 in wenigen Jahren gedreht. Und dann hat er einen eigenen Kurzfilm gemacht, auch dokumentarisch. Und ich glaube, dieser Ansatz, dem ist er auch in seinen Spielfilmen immer treu geblieben. Also für seinen Debütfilm Nothing But the Man haben er und sein Co-Produzent Jahre, also sehr, sehr viel im Süden der USA recherchiert, mit vielen Leuten gesprochen und diesem Ansatz ist er in all seinen Filmen treu geblieben. Dass dieser dokumentarische Kern, den spürt man immer.
Da geht es ja um einen Mann in Nothing But a Man, einen schwarzen Afroamerikaner, der in diesem hochrassistischen Süden versucht, sich ein Leben aufzubauen und mit unterschiedlichen Oppressionen konfrontiert wird. Das Spannende an diesem Film ist, dass ich wirklich das Gefühl einer schwarzen Lebenswelt hatte, obwohl hier eigentlich ein jüdischer, weißer Regisseur in den Süden kommt und quasi einen Film über etwas macht.
Ja, also ich finde, das ist eben auch ein Grund für diese Recherche. Und der Co-Produzent Robert Young war auch sehr stark bei diesen Sit-ins in Birmingham. Also der war sehr stark in dieser Bürgerrechtsbewegung auch beteiligt, kannte auch viele Leute. Aber es spricht auch, finde ich, Bände. Der Film konnte nicht im Süden gedreht werden. Also und zwar in New Jersey, es war zu gefährlich, so eine Geschichte im Süden der USA in den 60ern zu drehen. Und ja, ich finde, das ist so, da sieht man, wie die Situation damals noch war.
Kann man eigentlich erklären, wieso die Filme von Römer so häufig auch keinen Verleih gefunden hat? Er hat ja eine Krimikomödie The Plot Against Harry gedreht, die erst 20 Jahre, nachdem es fertig war, überhaupt auf die große Leinwand geschafft worden ist. War er seiner Zeit voraus? Das wäre jetzt die positive Variante einer Antwort. Oder war er zu sperrig, war er zu schwierig als Person? Lässt sich ja vielleicht manchmal gar nicht so leicht fassen.
Ja, das ist sehr schwierig zu sagen. Ich glaube, ich kenne keinen Filmemacher, der so viele Wiederentdeckungen bereits hinter sich hat. Es gab ja mehrere Wellen, wo man ihn wiederentdeckte oder eben Plot Against Harry 20 Jahre später. Ich glaube, ein Filmkritiker hat mal gesagt, dass er sich mehr für das Leben interessiert und weniger für Filme. Was natürlich aus kommerzieller Sicht ein Problem ist.
Ja.
Und ich finde, das trifft es vielleicht ganz gut zu, weil ich finde, ein herausragendes Merkmal, also er ist ein begnadeter Erzähler, aber die Filme wirken oft, also es geht um dramatische Ereignisse, aber die werden oft relativ, also nicht emotionslos, aber so ein bisschen unterdrückt dargestellt. Und auch da sagt Römer im Interview, dass Menschen im Alltag sind nicht emotional. Die versuchen, sich zu verstecken. Die versuchen, wenn was Schlimmes passiert, ihre Emotionen so ein bisschen im Griff zu halten. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum viele Leute ein bisschen irritiert waren über diese Filme, weil sie halt nicht so das klassische, Leute sind aktiv und versuchen, ihr Schicksal zu ändern. Bei Römer ist es umgekehrt. Irgendwas passiert und man muss reagieren, weil man keine andere Wahl hat.
Michael Römer wird auch beim Festival auftreten. Digital natürlich, er ist über 90 Jahre alt, aber ich kann mir vorstellen, dass das für ihn auch etwas sehr Besonderes war, überhaupt angefragt zu werden für dieses Festival, das seine Geburtsstadt ihm jetzt in diesem Jahr so ehrt, so auch präsent macht.
Ja, ich glaube schon. Also er war mehrmals in Berlin wieder seit 45er. Aber soweit ich weiß, alle seine 5 Langfilme wurden noch nie in Berlin gezeigt.
Das ist auch eine Premiere, also für ihn, für diesen über 90-jährigen Menschen, den man unbedingt wiederentdecken sollte, sein Werk vor allem. Das kann man tun bei der 13. Ausgabe des Unknown Pleasures Film Festivals. Es läuft noch bis zum 15. Januar in Berlin. Und bei mir war der Leiter und Kurator Hannes Brühwieler. Vielen Dank für den Besuch.
Vielen Dank für die Einladung.
Diese Woche sah ich hin und wieder mir im amerikanischen Fernsehen dieses Schauspiel der Wahl eines Kongresssprechers an und war dann plötzlich total überrascht, als ich folgende Werbung sah.
Gerard Carmichael hosts the Golden Globe Awards Tuesday on NBC and streaming on Peacock.
Ja, die Golden Globes stehen wieder an, die 80. Ausgabe, um genau zu sein. Dabei haben wir diesen Preis ja nach diversen Skandalen ja irgendwie zu Grabe getragen in den letzten Jahren. Jetzt will man es also nochmal versuchen, man will an den Glanz und den Ruf der alten Zeiten anschließen. Ob das gelingen wird, das sehen wir dann Dienstagnacht. Dann erfahren wir auch, ob der große Favorit der Golden Globes abräumen wird, Martin McDonaghs The Banshees of Inisherin. 8 Nominierungen hat der Film bekommen und setzt damit eine wahre Erfolgsserie fort, denn insgesamt wurde der Film bislang für mehr als 200 Film- und Festivalpreise nominiert und hat davon auch schon über ein Viertel gewonnen. Was ihn so preiswürdig macht, darüber spreche ich mit meiner Vollbild-Kollegin Susanne Burg, denn seit Donnerstag kann man den Film von Martin McDonagh auch bei uns im Kino sehen. Susanne, dieser Preisregen, diese jubelnden Kritiken, Überrascht dich das?
Nein, das überrascht mich überhaupt nicht. Ich finde auch, der Film hat so vieles. Der ist lustig, zärtlich, voller Gewalt, ist eine Bromance und wird zwischendurch auch so ein bisschen zu einem Horrorfilm. Er hat auch diese skurrilen, eigensinnigen Figuren, die immer sowas Groteskes in die Filme von Martin McDonagh bringen. Er hat ja zuvor Filme gemacht wie Brügge sehen und sterben über zwei irische Auftragsmörder im mittelalterlichen Brügge oder auch Three Billboards Outside Ebbing, Missouri mit Frances McDormand als Frau, die sich gegen die örtliche Polizei auflehnt, weil die nicht den Mord an ihrer Tochter versucht aufzuklären. Ja, bei beiden Filmen trotz der Skurrilität der Figuren gibt es ja so eine ganz genaue psychologische Zeichnung, ein ganz interessanter Umgang auch mit den Themen Freundschaft, Verlust, Rache. Und das findet sich auch hier wieder in dem neuen Film von Martin McDonagh. Hier nur weniger rasant inszeniert, zwar auch komisch, aber zugleich eben sehr schmerzhaft auch und fast mythisch.
Bei den Banshees of Inisherin, da geht es ja jetzt um zwei Freunde, um Patrick und Combe, gespielt von Colin Farrell und Brendan Gleeson, die auf einer fiktiven Insel vor der Westküste Irlands in einem kleinen Dorf wohnen. Und schon in den ersten 60 Sekunden des Films, da ist die Welt für den Patrick zumindest noch in Ordnung, aber danach, da gerät sie aus den Fugen.
Ja, ganz genau. Wir sehen Patrick, Landwirt, wie wir erfahren, am Anfang zufrieden, völlig im Einklang mit sich und der Welt, den Weg nehmen, den er jeden Tag um kurz vor 2 Uhr geht, nämlich zum Bier in den Pub mit seinem alten Freund Combe. Aber an diesem Tag ist leider alles anders. Combe hat beschlossen, Patrick aus seinem Leben zu streichen. Er hat genug vom, wie er sagt, ziellosen Geplapper eines beschränkten Mannes. Und Combe, eben, du hattest schon gesagt, gespielt von Brendan Gleeson, hat das Gefühl, dass ihm die Zeit davonläuft und er will die restliche Zeit seines Lebens noch kreativ nutzen, auch Musik machen. Und Patrick versteht das alles überhaupt nicht. Er denkt, das ist nur eine Phase und er, Patrick, könne was tun. Aber das Ganze macht Combe dann immer nur noch wütender und so teilt Combe ihm dann mit.
Ich habe Folgendes beschlossen. Ich habe eine große Schere daheim. Ich werde jedes Mal, wenn du mich ab jetzt belästigst, zu dieser Schere greifen. Und dann schneide ich mir einen Finger damit ab.
Aber ich...
Sei still, sei jetzt einfach mal still.
Ja, ich wäre lieber still.
Ja, ouch. Und so viel sei verraten, die Schere kommt zum Einsatz. Aber das Problem ist, Patrick ist nicht still, weil dieser plötzliche Geisteswandel seines Freundes eben jenseits seiner Vorstellungskraft ist. Und Patrick, so einfach er auch gestrickt ist, hat sein Herz am rechten Fleck, aber der Konflikt, der frisst wirklich an ihm. Und diesem Prozess wohnen wir bei. Also bei ihm wird der Schmerz zu Wut, Liebe zu Rache, Großzügigkeit zu Gemeinheit und die Frohnatur wird irgendwie doch zum Monster. Es ist also zum einen im Film die Demontage dieser Freundschaft, aber auch die Deformation einer Persönlichkeit.
Ich glaube, es ist noch wichtig zu sagen, dass der Film 1923 spielt, also während des irischen Bürgerkrieges. Der liegt da schon in den letzten Zügen. Der spielt auf dieser Insel Inisherin zunächst ja noch keine Rolle. Man hört nur auf der anderen Seite immer wieder Explosionen. Und ich hatte das Gefühl, dass dieser kleine Krieg zwischen diesen beiden Trinkbrüdern auf der Insel diesen großen Bürgerkrieg irgendwo da weiter weg widerspiegeln soll. Vielleicht etwas zu deutlich das Ganze. Ich weiß gar nicht, wie es dir dabei ging.
Ja, ich habe das anders empfunden. Ich fand es stimmig. Also der Film kommt so ein bisschen wie eine Fabel daher mit diesen erstmal einfach wirkenden Figuren. Es gibt ja auch die tierischen Begleiter tatsächlich der beiden Hauptfiguren Esel und Hund. Und da hat dann eben auch der Krieg einen inhaltlichen Platzhalter. Er taucht auf in Form dieser Explosionen in Irland weit weg. Man kann den Bogen schließen dazu, wie du schon gesagt hast, wie Krieg Menschen zu Monstern werden lassen kann und dann auch Gemeinschaften spaltet. Für mich passte das in die Form, die mit diesen Fabelelementen spielt, aber dann ja doch irgendwie auch was Eigenes damit macht. Also und spielen heißt dann eben auch, also wir werden erstmal hineingeworfen in diese Beziehung. Es gibt keine Backstory der beiden. Und der tolle Nebeneffekt dabei ist, man kann erstmal keine Vorurteile oder Urteile über die beiden aufbauen. Man ist sofort drin in der Beziehung und im Laufe des Films werden die Figuren komplexer, aber nur durch das Spiel der beiden Schauspieler und durch den Dialog. Und dann passiert es, dass die Sympathien immer mal wieder vom einen zum anderen wandern. Also interessanterweise gab es schon mal eine erste Version des Drehbuchs vor 8 Jahren, aber die war es eben noch nicht. Das hat Martin McDonagh im Rahmen der Oscar-Kampagne, die ja seit Wochen in L.A. läuft, beim Talk in der Oscar Academy erzählt.
It started off with the breakup and then just went to, there were outside characters who came in and it just became plotty and.
Das alte Drehbuch fing mit der Trennung an und dann kamen fremde Figuren ins Spiel.
Es wurde sehr handlungsorientiert und ging nicht mehr um die Beziehung. Ich vergaß das Drehbuch und bekam es vor 3 Jahren zufällig wieder in die Hände. Ich mochte die ersten 5 Seiten. Die blieben auch, aber alles andere schrieb ich neu. Ich wollte diese Trauer einer Trennung erforschen, von beiden Seiten. Denn auch bei Brandons Figur ist Trauer. Es ist traurig, wenn man sich von jemandem trennen muss.
Ja, genau. Und wir verstehen auch wirklich beide Seiten. Also Patricks Gefühl des Verlassenseins und Combs Depression darüber, was eigentlich vom Menschen bleibt, wenn er tot ist, und sein Wunsch nach einem Vermächtnis. Und das Tolle ist wirklich, finde ich, wie sich McDonough in dieser Version des Drehbuchs, also in diesem Film, ganz auf die Beziehung fokussiert. Das ist, finde ich, die große Qualität dieses irischen Dramatogen-Filmemacher, der schon seit vielen Jahren auch als Theaterautor, er kommt ja vom Theater, perfektioniert hat.
Es ist ja auch eine Bühne für ein erneutes Zusammentreffen von 2 wunderbaren Schauspielern, Colin Farrell und Brendan Gleeson. Die beiden haben ja schon für McDonough in Brügge Sehen und Sterben zusammengespielt. Ist das jetzt vielleicht so eine Art, ja, verwandte Fortsetzung?
Ja, irgendwie schon. Also Brügge Sehen und Sterben, das war ja die witzige, brutale Geschichte von Auftragskillern, die in Brügge festsitzen. Und es entwickelt sich dann diese platonische, ja, fast Liebe zwischen den beiden. Und es geht darum, eben auch, wie wichtig männliche Freundschaft sein kann. Und hier in dem Film ist es jetzt quasi die perfekte Umkehrung. Also die Geschichte der Trennung zweier Freunde. Die Geschichte, wenn eine Beziehung und auch die Trennung schief gehen. Und Martin McDonough sieht es selbst auch ein bisschen als eine Fortsetzung. Der Film kommt auch erstmal wieder sehr lustig daher, aber unter dem Humor steckt eben dieser Schmerz. Und ich fand es interessant, wie Colin Farrell in dem Academy-Gespräch, in dem er auch dabei war, über den Prozess der Proben geredet hat. Also wie sie daran gearbeitet haben, diese Balance zwischen Humor und Tiefe zu finden.
The process and rehearsal for me on this was trying to just bridge the gap, close the gap between.
Für mich bestand der Prozess der Proben darin, die Kluft zwischen der Überhöhung und dem Schmerz und dem Humor zu überbrücken. Die Drehbücher von Martin sind so komisch. Je mehr man sich mit ihnen beschäftigt und je mehr man probt, desto weniger wurde der Humor, während der Schmerz zunahm. Und dann bringt man es vor die Kamera. Das Publikum sieht die Beziehung und der Humor ist immer noch da, aber gerade, weil wir uns dem Schmerz zugewandt haben.
Ja, und diese Arbeit merkt man dem Film, finde ich, an und macht ihn für mich auch so meisterhaft. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn es für diese Leistung auch bei den Globes und dann auch den Oscars den einen oder anderen Preis gibt.
The Banshees of Inisherin können Sie derzeit in den deutschen Kinos sehen, in einem Programmkino vielleicht in Ihrer Gegend. Aber das mit den Programmkinos in der Gegend, das ist derzeit in Deutschland so eine Sache. Immer mehr von ihnen machen auch einfach zu. Zum Beispiel in Mainz. Die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt hatte einmal eine der größten Kinolandschaften der alten Bundesrepublik. Heute sind nur noch 3 Filmtheater und 1 kommunales Kino übrig und demnächst droht die Schließung 2 weiterer Kinos. Die selbsternannte Medienstadt Mainz wäre dann die einzige deutsche Landeshauptstadt ohne Programmkino. Es war schließlich eine Unterschriftenaktion, die Bewegung in die ganze Geschichte gebracht hat. Jetzt wird in Mainz sehr kontrovers über eine Rettung der Kinos debattiert. Dass es möglicherweise für die Programmkinos wieder Hoffnung gibt, ist ausgerechnet Corona zu verdanken, denn der Impfstoff der Firma BioNTech hat ungeahnte Steuereinnahmen in die Mainzer Stadtkasse gespült. Christian Berndt über eine Kinolandschaft am Abgrund.
Graf, bevor wir über Meisterwerke oder...
Regisseur Dominik Graf diskutiert auf der Bühne des Mainzer Kinos Kapitol. Es ist eine von vielen Veranstaltungen, die in dem Programmkino stattfinden, seit es 2009 von Eduard Zeiler und Jochen Seehuber zusammen mit dem Palatin-Kino übernommen wurde.
Kapitol und Palatin sind 2 Häuser, wobei das Kapitol nur ein Einzelhaus ist und das Palatin 4 Säle hat.
Aber seit August 2021, erzählt Seehuber, ist das Gebäude des Palatin-Kinos verkauft und der neue Eigentümer Fischer & Co. wird den Bau nächstes Jahr abreißen. Weil sich der Weiterbetrieb des Kapitols nebenan mit nur einem großen Saal finanziell nicht rechnet, wird es ebenfalls schließen und Mainz verliert seine letzten beiden Programmkinos. Für den Filmwissenschaftler an der Universität Mainz, Mark Siegel, ein unersetzlicher Verlust.
Es hat einen ausgezeichneten Ruf. Das Kino, die 2 Kinos sozusagen, die zusammengehören, sind wunderbar vernetzt in der Stadt mit der Universität, mit dem Filmfestival, was von Studierenden der Filmwissenschaft ausgerichtet wird.
Mit einer Schließung der Kinos würde ein wichtiger Grundstein für die Filmbildung in der Stadt wegfallen.
Darüber hinaus kooperieren wir immer wieder mit Capitol und Palatin bei Filmreihen, die Dozierende organisieren, was das Programmkino ausmacht in ihr Fokus auf Filmkunst in der Welt, bringen sie dann die neueste Filme aus aller Welt an der Stadt und unter anderem an unsere Studierende. So wir beziehen uns auf die Programmierung in Capitol und Palatin für unsere Seminare. Es ist ein wichtiger Treffpunkt.
Kurz nach dem Verkauf 2021 starteten Mainzer Filmstudierende eine Online-Petition zum Erhalt der Kinos und sammelten über 27.000 Unterschriften. Zu dieser Zeit begannen auch die Gespräche mit der Stadt. Wenigstens konnte durch den öffentlichen Druck, den die sensationell erfolgreiche Petition entfachte, die Zusage von Fischer & Co. erreicht werden, in den geplanten Neubau 3 Kinosäle zu integrieren. Für die Kultur- und Baudezernentin Marianne Grosse ein Erfolg.
Nach 2 Jahren steht an genau dem Standort ein tipptopp, super toll, modern ausgestattetes Kino.
Die Stadt wird die Kinosäle anmieten oder erwerben. Allerdings ist das keine Bestandsgarantie für das Palatin und das Kapitol. Die Kinos finanziell zu unterstützen, sei der Stadt nicht möglich.
Wir dürfen als Stadt, übrigens das Land auch nicht, reine wirtschaftlich betriebene Betriebe unterstützen. Und dazu gehört im Moment dieses, so wie es jetzt konstruiert ist, Programmkino.
Eduard Zeiler und Jochen Seehuber hatten im November kritisiert, dass die Kulturdezernentin den Investoren freie Hand beim Bau der Kinosäle lasse. Es sei völlig unklar, in welcher Form sich die Kinos nutzen lassen werden. Darauf erwidert Grosse, die Stadt dürfe den Bauherren keine Vorgaben machen. Was Zeiler und Seehuber an den Planungen aber besonders störte, der Neubau wird Jahre in Anspruch nehmen und in dieser Zeit gibt es in Mainz kein Programmkino. Doch für eine Weiterführung des Kapitol bahnt sich nun eine Lösung an. Die Stadt darf das Kapitol als rein wirtschaftlich geführten Betrieb zwar nicht unterstützen, aber möglicherweise wird das Kino nun gemeinnützig weiterbetrieben. Trotzdem hätte Mainz dann für die nächsten 2-3 Jahre nur einen einzigen Programmkinosaal, aber es gibt noch andere Pläne.
Unser kommunales Kino, auch da sind wir in Gesprächen mit anderen Investoren, ob und in welcher Form wir als Landeshauptstadt Mainz weitere Räumlichkeiten für die Sparte Film etablieren können in der Stadt Mainz.
Dass plötzlich einiges möglich scheint in Richtung Förderung von Filmkultur, sagt Seehuber, hat Mainz ausgerechnet der Pandemie zu verdanken.
Mainz war eine hochverschuldete Stadt. Infolgedessen war die Kulturpolitik also relativ flach gehalten. Gleichzeitig hat sich eine relativ große Nähe zu den Immobiliengesellschaften entwickelt. Und dann kam eben Corona und der Impfstoff von BioNTech. Und das hat die Sache radikal verändert. Also quasi von einem Tag auf den anderen war Mainz von einer hochverschuldeten Stadt zu einer der reichsten Deutschlands geworden.
Aber der Filmwissenschaftler Mark Siegel kritisiert, dass trotz der finanziellen Möglichkeiten die Filmpolitik weiter in alten Bahnen verlaufe.
Die Bau- und Kulturdezernentin hat schon mehrere Pressestatements geliefert und da wird immer wieder betont, wie viel sie machen für Film und Kino. Und da wird zum größten Teil Einzelevents betont. So ihre wunderbare Förderung von Films Festival und auch die Förderung von Nachwuchsfilmemachern. Aber die Relevanz des Kinos als notwendiger kultureller Ort eines Staates wird nicht aufgegriffen.
Das sei allerdings, meint Siegel, ein gesamtdeutsches Problem. Solange sich an der geringen Wertschätzung des Kinos im Vergleich zu Theatern und Museen nichts ändere, sehe er die Zukunft der Filmkunst in Deutschland pessimistisch. Denn Programmkinos werden es, meint Siegel, langfristig sehr schwer haben, auch in Mainz.
Die große Krise der Filmtheater weltweit, sie spiegelt sich auch in der Programmkinolandschaft von Mainz wider, wie Christian Bernd für uns zusammengefasst hat. Diese Leinwände, die da vielleicht verschwinden werden, das sind ja auch immer Orte für Filme, die mit der Gegenwart hart ins Gericht gehen. Wie zum Beispiel der dänische Oscar-Kandidat Holy Spider.
Hinzu kommen Ehrenmorde und bewaffnete Raubüberfälle. Wissen Sie eigentlich, wo Sie hier sind?
Ich habe gehört, es geht ihm nur um sittenlose Frauen.
Widerlich.
Mashhad ist mit über 3,5 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt im Iran und auch ein religiöses Zentrum. Jedes Jahr pilgern über 20 Millionen Menschen zum heiligen Schrein des Imam Reza. Hier siedelt jetzt der in Dänemark lebende Exil-Iraner Ali Abbasi seinen neuesten Spielfilm an. Holy Spider heißt er, der auf wahren Begebenheiten beruht. Denn zwischen 2000 und 2001 brachte in dieser Stadt ein Serienmörder 16 Prostituierte aus religiösem einem Fanatismus um. Und schon bei der Weltpremiere, bei den Filmfestspielen in Cannes, sorgte Holy Spider für einige Kontroversen. Bei mir im Studio ist jetzt Filmkritikerin Anke Lewicke. Anke, auch wir haben damals sehr über diesen Film diskutiert, den wir auch mit Spannung erwartet haben. Denn Ali Abbasi hat uns mit seinem letzten Film Borders sehr überrascht. Borders, das war so ein Fantasy-Werk über Trolle mit kriminalistischem Spürsinn. Ein Film, den man derzeit übrigens in der ARD-Mediathek sehen kann. Aber wir reden jetzt über Holy Spider, den neuen Film, der nächste Woche in die Kinos kommt, wo Ali Abbasi ja den Serienkiller-Film ja ganz gut bedient. Also als Genre-Regisseur ist er ja ganz anständig.
Ja, kann man auf alle Fälle sagen. Also ich würde mal gerne den Begriff stylisch in den Ring werfen, weil der Film ist perfekt durchkonstruiert. Es gibt visuelle und akustische Motive, die sich immer wiederholen und so wird so ein Suspense-Effekt aufgebaut. Der Film spielt mehr oder weniger in einer armen Siedlung am Stadtrand. Manchmal gibt es auch gar keinen Asphalt und dort warten eben die Prostituierten auf ihre Kunden und wenn wir die Katzen kreischen hören, wissen wir, dass Gefahr lauert. Und dann kommt der Killer auch zu dröhnender Musik schon mit seinem Motorrad vorgefahren. Und schon bei seinem ersten Mord, den wir so erleben, merken wir, dass hier eine entsetzliche Routine am Werk ist. Die Prostituierte wird erwürgt, dann eingewickelt, einfach an einem Straßenrand so hinterlegt. Und nach diesem ersten Mord geht die Kamera so in die Luft und wir sehen diese Stadt, da sehen wir in der Mitte den heiligen Schrein hell erleuchtet. Und dann gehen ganz viele Hauptverkehrsadern darauf zu, die auch hell erleuchtet sind. Also da haben wir diese Spinne. Also es ist schon ein sehr effektvoller Auftakt. Und dann geht es so sehr klassisch weiter. Also wir lernen den Serienmörder, seine Familie, seine Psyche, alles so kennen und dann kommt, das gehört sich ja auch ein bisschen so, die Ermittlerin ins Spiel, das ist hier eine Journalistin aus Teheran und sie fühlt sich eben als Frau betroffen, ist also auch das will das Genre persönlich involviert und fragt sich eben, warum die Ermittlungen, obwohl schon so viele Frauen ermordet sind, überhaupt nicht vorangehen.
Man will ja auch gar nicht mit ihr wirklich reden, glaube ich, auch weil sie eine Frau ist. Also auch das möchte der Film erzählen. Die Schauspielerin, die diese Journalistin spielt, Sar Amir Ebrahimi, wurde ja in Cannes damals als beste Darstellerin ausgezeichnet. Das hat einige verwundert, weil ja hier, wie du gerade beschrieben hast, der Serienkiller eigentlich in der Hauptrolle ist. Wir sind ja häufiger bei ihm als bei ihr.
Ja, ja, ihre Figur bleibt sehr holzschnittartig und du hast es auch schon richtig beobachtet gesagt, dass an ihr so ein bisschen auch verhandelt wird, ja, wie es Frauen ergeht. Wenn sie dann alleine im Hotel einchecken will, ist das natürlich erstmal eine Demütigung. Und der Film interessiert sich viel mehr oder ist auch so fasziniert von der Psyche des Serienkillers. Also der ein einfacher Zimmermann ist, der eine Familie mit zwei Kindern hat, der ein zärtlicher Vater ist, ein fürsorglicher Ehemann. Aber dann scheint er so manchmal so erstarrt, abwesend. Und dann bekommen wir eben seinen religiösen Fanatismus erzählt, dass er eben sagt, er will diese Stadt nach eigenen Worten eben säubern, reinhalten. Deshalb würde er diese Prostituierten umbringen. Und er ist ja auch ganz erpicht darauf, ein Held zu werden. Also am anderen Tag guckt er sich immer die Zeitungen an. Und wenn er nicht, wenn die Morde nicht vorkommen, ruft er den Zeitungsreporter an. Und dieser Zeitungsreporter ermittelt dann ja wieder mit der Journalistin zusammen. Und das gehört dann auch wieder zum Genre. Ja, man merkt, dass die beiden sich mögen. Und ja, damit weiter äußere Spannung reinkommt, geht sie dann eben als Lockvogel selbst auf die Jagd.
Ali Abbasi ist ja iranischer Herkunft, dreht und arbeitet und lebt in Europa. Mit seinem vorherigen Film, über den ich ja gerade schon sprach, Border, hat er versucht, so im Fantasy-Gewand auch über Diskriminierung und Ausgrenzung zu erzählen oder nachzudenken, wenn man so möchte. Inwiefern entwickelt er in Holy Spider auch so eine Metaebene? Also weil die Handlung ist ja ziemlich explizit und lässt kein gutes Haar an der Gesellschaft in Iran.
Ja, also vielleicht sollten wir mal sagen, die erste Einstellung zeigt ja eine halbnackte Frau mit offenem Haar und damit wird ja schon klar gemacht, dieser Film ist nicht im Iran gedreht worden, sondern im Jordanien, weil Frauen ohne Kopftücher darf man im iranischen Kino geht nicht durch die Zensur. Also das wird klar gemacht und dann gibt es aber immer wieder Verweise, dass der Film eben in der iranischen Realität verankert ist und das sind auch Sachen, die wir durchaus aus anderen iranischen Filmen kennen. Also das Problem von Prostituierten, dass das häufig alleinerziehende Frauen sind, die dann, auch das zeigt der Film, eben Drogen nehmen, um das überhaupt zu machen. Also das sind Sachen, die wir eigentlich kennen. Aber ich habe mich dann zum Beispiel gefragt, warum muss er diese Frauen so vulgär zeigen? Also dass die sich quasi immer überschminken. Also das taucht dann bei mir so auf. Und ja, wir kriegen auch erzählt, dass der Serienkiller traditioneller Herkunft ist. Also wenn man bei ihm zu Hause ist, findet alles noch auf dem Boden statt. Es wird auf dem Boden gegessen, gelebt und alles. Das sind so Verweise, aber es bleiben alles so Versatzstücke. Also ich finde, es verdichtet sich nicht zu einer größeren, ja, Sittenbild einer Gesellschaft, auch nicht, wenn es jetzt um die Frauenfeindlichkeit geht. Da sieht man dann eben, dass es durchaus Leute gibt, die, wenn der Täter gefasst ist, der Frau dann was geben, umsonst Lebensmittel, oder die eben auf die Straße für ihn demonstrieren gehen. Aber das sind alles so Symptome, aber der Film geht nie tiefer in die Gesellschaft hinein.
Anke Lewicke über den Oscar-Kandidaten Holy Spider ab Donnerstag in den deutschen Kinos. Und das war das Filmmagazin Vollbild vom Deutschlandfunk Kultur für diese Woche. Das war die erste Ausgabe 2023. Nächste Woche gibt es wieder die volle Ladung Filme, Kinos, Serien, wie sie es von uns gewohnt sind. Bis dahin, sagt Patrick Wilinski.